FAZ Wissen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
Und ich bin Joachim Müller-Jung.
In diesem Podcast stellen wir regelmäßig eine, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vor und diskutieren die Hintergründe, die Methoden und auch die Konsequenzen der Ergebnisse. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Joachim ist Biologe und schreibt bei uns vor allem über die Lebenswissenschaften und das Klima. Auch heute geht es wieder um Covid-19 und zwar um ein Thema, das in den vergangenen Tagen für intensive Diskussionen gesorgt hat. Wie sinnvoll ist es, eine Gesichtsmaske zu tragen? Ursprünglich hieß es ja, wer eine Maske trägt, der schützt höchstens andere. Und vor dem Hintergrund des Mangels an medizinischem Material ist es sinnvoll, die vorhandenen Masken medizinischem und Pflegepersonal zu überlassen. Allerdings wurde auch schon von Anfang an in diesem Zusammenhang immer wieder gesagt, dass es beim Thema Maskenschutz und Covid-19 extrem große Unsicherheiten gibt. Ich erinnere mich beispielsweise an einen prominenten Kommentar in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet vom 20. März, in dem die Empfehlungen verschiedener Organisationen und Länder zusammengetragen wurden und in dem der schöne Satz stand: "There is an essential distinction between absence of evidence and evidence of absence." Also sinngemäß, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem Fehlen von Evidenz für die Wirksamkeit und der Evidenz fehlender Wirksamkeit. Joachim, du hast uns heute eine Reihe von Studien mitgebracht, die neue Evidenz für diese Frage bringen, oder?
Ja, Evidenz für die fehlende Wirksamkeit und Evidenz auch für eine gewisse Wirksamkeit der Debatte. Denn ganz offensichtlich hat sich diese Debatte um die Masken und um die Frage, wie sich das Virus überträgt, auf die Wissenschaftscommunity direkt ausgewirkt. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen dazu und ich habe hier heute 5 Paper mitgebracht, was eigentlich natürlich schon viel zu viel ist für diesen Raum, den wir heute zur Verfügung haben. Aber ich hätte wahrscheinlich auch 10 mitbringen können. Und wahrscheinlich wäre ich aber dann trotzdem zu dem gleichen Schluss gekommen. Aber ich will nichts vorwegnehmen.
Das heißt, diese Studien, die sind wirklich alle ganz frisch und in den letzten Tagen wahrscheinlich sogar erschienen? Oder wie alt sind die?
Die sind alle in den letzten Wochen, würde ich sagen, erschienen. Aber sie sind jedenfalls alle sehr aktuell und beschäftigen sich natürlich alle mit der sehr brisanten Frage, ist das Virus, das neue Coronavirus, möglicherweise über die Luft übertragbar, airborne, wie die Amerikaner sagen. Und das ist deswegen brisant, weil es eigentlich Konsens war vor dieser Pandemie und eigentlich auch am Anfang der Pandemie, dass dieses Virus durch Tröpfchen übertragen wird. Man infiziert sich also durch Tröpfchen, die durch Husten oder durch Niesen ausgestoßen werden. Und das ist etwas, was natürlich eine klare Aussage ist. Das liest man auch so beim RKI, das las man auch bei der WHO, das liest man bis heute bei der WHO. Und das liest man eigentlich auch in vielen Publikationen. Es gab allerdings relativ früh den Verdacht bei dieser explosionsartigen Ausbreitung in China und auf Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel auch die Diskussion darüber, ob es möglicherweise auch eine Übertragung eben durch sehr viel kleinere, und jetzt sage ich nochmal Tröpfchen, aber es sind dann keine Tröpfchen, sondern Aerosole gibt.
Um das nochmal ganz von vorne aufzurollen, also bei der Übertragung war ja tatsächlich schon in der Diskussion die Frage, ob es eine Tröpfchenübertragung sein kann. Was ja auch diskutiert wurde, war eine direkte oder indirekte Kontaktübertragung. Das wären auch noch mal zusätzliche Optionen, die aber auch schon ausgeschlossen sind oder die nicht so wichtig wirken, oder wie ist da der Stand?
Nein.
Also die Frage, ob man sich, wenn man sich direkt anfasst zum Beispiel oder wenn man die gleichen Türklinken anfasst, also ob so auch eine Übertragung stattfinden kann.
Ja, genau, das hängt natürlich auch alles zusammen, das ist klar. Also wenn ich etwas ausstoße als Infizierter, das Virus beladen ist, dann kontaminiere ich quasi auch die Oberflächen vor mir, meine eigene Umgebung, meine eigene Kleidung, meine Hände und ich kontaminiere unter Umständen auch eben andere Bereiche in meiner Umgebung. Und das ist die Frage, ist eigentlich deswegen auch gar nicht so sehr, finde ich, ob es durch Tröpfchen oder durch Aerosole, durch die viel kleineren Aerosole übertragen wird, sondern wie weit dieses Trägermedium Tröpfchen oder Aerosol eigentlich in der Umwelt diffundiert und wie weit es tatsächlich sich ausbreiten kann, um dann zu sagen, und zwar ungehindert ausbreiten kann, also wenn ich keine Maske trage, um dann vielleicht zu sagen, wenn ich Masken verwende, dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass es nicht so weit verbreitet wird, das Virus. Und ich glaube, das ist der Ansatz, auch den Leopoldina jetzt gewählt hat bei ihrer zweiten Stellungnahme, in dem sie ja, wo es um die Methodik eines Übergangs zu einem weniger restriktiven Lockdown darum geht, dass man eventuell auch eine flächendeckende Maskenempfehlung ausspricht. Das heißt, dass jeder Masken tragen sollte, sobald er rausgeht aus seinem eigenen Heim, aus seinen eigenen vier Wänden. Und diese Diskussion, die ist nicht abgeschlossen, aber man sieht diese Frage, wie sich das Virus und wie weit es sich verbreiten kann, durch Niesen, durch Husten, durch Atmen, durch Sprechen, wie weit, das hat unmittelbar eben auch politische Auswirkungen.
Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie weit sich ein Tröpfchen oder ein Aerosol, das Viren enthält, ausbreiten kann, wie weit es fliegt, dann liegt das ja vermutlich auch an der Größe des Flüssigkeitentröpfchens. Wo liegt denn da, über welche Größen sprechen wir? Wo liegt da die Grenze zwischen den Tröpfchen und den Aerosolen? Und wie weit breiten sich beide, wahrscheinlich sagt man dann in einer windstillen Situation, typischerweise aus? Kann man da so grobe Schätzwerte schon mal sagen?
Ja, da gibt es natürlich ein paar Experimente und ein Paper, das erste Paper, das ich auch quasi hier offiziell vorstellen will, wir wollen ja Paper vorstellen, ist ein Paper, das von Wissenschaftlern des NIDDK, also des ein Instituts, der National Institutes of Health gemacht wurde. Ich finde es ganz interessant, ein kleines Experiment nur, aber das sehr schön zeigt, dass eben man nicht nur durch Husten und Niesen Viren verbreiten kann, sondern eben auch möglicherweise durch das einfache Sprechen. Die haben ein Experiment gemacht, die haben mit Laserstrahlen quasi sichtbar gemacht, und zwar die kleinsten Aerosole, nicht nur die großen Tröpfchen, du hast nach der Größe gefragt. Wir sprechen bei Tröpfchen etwa. Das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch sehr artifiziell, diese Einteilung von 5 Mikrometer, also 5000stel Millimeter, etwas größer. Die sind quasi bis zum sichtbaren Bereich. Und bei den Aerosolen sprechen wir wirklich von unsichtbaren Tröpfchen. Die können wir nicht sehen. Und die entstehen aber eben beim Sprechen. Und die entstehen übrigens auch, und das ist das zweite Paper, das ich dann in den Shownotes auch natürlich präsentieren werde, aus Aerosol Science and Technology. Die entstehen eben auch beim normalen Sprechen und beim Atmen. Und das fand ich relativ spannend. Das ist jetzt alles, zum Teil sind es neue Experimente, zum Teil sind es natürlich auch historische Experimente, die dann jetzt nochmal ausgegraben werden, wo man nachgeguckt hat. Und dieses kleine Experiment am NIH, da hat man die Probanden einen kleinen Satz sprechen lassen, eigentlich nur einen Halbsatz, stay healthy, also bleib gesund, und allein dieser Halbsatz, stay healthy, wenn man den dreimal hintereinander spricht und nur spricht, nicht hustet dabei, dann erzeugt man so im Schnitt einige tausend kleine Tröpfchen, und zwar in der Größe, in der eben auch diese winzigen kleinen Viren auch Platz haben. Ne? Also so ein Virus hat etwa 0,16 Mikrometer, und Tröpfchen, die man dann produziert beim Sprechen, und das sind eben Tausende von Tröpfchen, von Aerosolen, die sind eben deutlich größer, jedenfalls so groß, dass sie auch eben auch Viren beherbergen können, und zwar für eine gewisse Zeit. Du hast gefragt nach der, wie lange bleiben sie quasi auch in der Luft, wie lange können diese Viren in den Tröpfchen möglicherweise überleben? Das ist die entscheidende Frage. Die weiß man nicht. Man hat Experimente gemacht. Die sind schon vor ein paar Wochen publiziert worden in New England Journal. Da hat man infektiöse Partikel noch gefunden in Aerosolen, die eine halbe Stunde in der Luft standen. Also das sind solche kleinen Aerosole und das war allerdings auch Tröpfchen, die produziert wurden, nicht unter Realbedingungen, nicht unter Realweltbedingungen, sondern artifiziell durch so Nebelmaschinen im Labor.
Wenn wir nochmal auf diese Studie, auf die jüngere Studie zurückkommen, war das bei allen Menschen gleich, die Tröpfchenproduktion, oder gibt es Menschen mit einer besonders aerosolhaltigen Aussprache? Kann man selber irgendwas machen, damit man eine trockenere Aussprache hat?
Ja, das finde ich auch spannend. Das ist eine wichtige Frage, weil es eigentlich alle Studien, die ich dazu gelesen habe, und wie gesagt, das sind einige, wird darauf hingewiesen, dass eben das Emittieren von solchen Aerosolen und Tröpfchen sehr unterschiedlich ist. Und das hängt gar nicht so sehr davon ab, ob jemand infiziert ist oder nicht infiziert ist, oder ob er hustet oder nicht hustet. Man kann beim Sprechen, und das zeigt dieses zweite Paper in Aerosol Science and Technology, das Aerosolforscher und eben keine Mediziner gemacht haben, dass man schon beim Sprechen quasi ein Superspreader werden kann. Also da wird davon gesprochen, dass man, wenn man so einem Superspreader gegenüber sitzt und der spricht ohne Maske, dann kann man in einem 10-minütigen Gespräch einige tausend Aerosole dann auch einatmen. Und das heißt natürlich auch, wenn man einige tausend Aerosole einatmet unter Umständen, dass diese kleinsten Aerosole sind ja auch sehr lungengängig, dass man unter Umständen da eben auch Aerosole mit Viren quasi aufnehmen kann. Ich will aber hier auch gleich vorsichtig nochmal formulieren, man darf das jetzt nicht so deuten, das sind wie gesagt Experimente im Wesentlichen, die dem zugrunde liegen. Man darf das nicht so deuten, als hätte das jetzt 100% Alltagsbedeutung. Wenn wir uns draußen aufhalten zum Beispiel, dann ist die Luft natürlich bewegt.
Ja, aber ist dann die Frage, macht das besser oder macht das schlechter? Wenn dann Wind weht und ich dann vielleicht gerade im Wind stehe und vor mir so ein super Emitter 10 Minuten mich anspricht, ist es vielleicht noch einfacher, sich anzustecken, weil man kriegt noch mehr von diesen Teilchen ab, obwohl man weiter entfernt steht. Könnte vielleicht auch so sein, oder?
Genau, und das wird auch in keinem der Paper ausgeschlossen. Im Gegenteil, diese Möglichkeit besteht und es wird in einer Studie, die ich auch erwähne, in meinen Shownotes dann aus der University of Nebraska, wird auch schön gezeigt, dass eben die Frage, wie sich diese Aerosole und Tröpfchen in der Luft bewegen, wie weit sie sich vor allem bewegen, natürlich ganz entscheidend auch davon abhängig ist, wie auch der Raum, die Luft quasi bewegt ist. Die Luftströmungen, die sind ganz entscheidend. Das kann auch zum Nachteil sein. Es kann eben genau das passieren, dass du da plötzlich ganz viele Viren abbekommst und dann atmest du die ein. Und wenn du sie mit der Nase einatmest, dann dauert es ein bisschen länger. Wenn du sie direkt in die Lunge einatmest, dann kommen die Viren relativ schnell in die Lunge. So, und es wurde allerdings auch in Papern aus verschiedenen Hospitälern, zum Beispiel aus Singapur. Herr Drosten hat das gestern auch in seinem Podcast erwähnt. In Singapur wurde klar gezeigt, es macht eben auch einen Unterschied, ob man Räume lüftet oder ob man sie nicht lüftet. Ein gelüfteter Raum zum Beispiel ist sehr viel weniger belastet, wenn ein Infizierter in dem Raum lebt, als ein nicht gelüfteter Raum. Das heißt, wenn die Luft steht, aber es ist ein Infizierter im Raum, füllt sich dieser Raum relativ rasch mit Aerosolen. Und man sollte also lüften. Und draußen ist es so, dass eine Studie aus Wuhan, in China, im Februar eigentlich schon gezeigt hat, durch Probennahmen an 2-3 Dutzend verschiedenen Stellen, dass es eigentlich draußen nur ein Problem ist, dort, wo man wirklich auch zusammensteht, wo mehrere Menschen mit einem Infizierten dann auch zusammenstehen. Da kann es zum Problem sein, da kann die Virenlast in der Luft quasi so groß sein, dass man sich möglicherweise eben auch durch durch solche Aerosole ansteckt. Aber wie gesagt, direkt nachgewiesen ist das nicht. Es gibt unglaublich viele, das fand ich spannend dann bei der Recherche für diese Frage, es gibt unglaublich viele Paper und Anekdoten, mit Anekdoten quasi, die zumindest Hinweise liefern, dass es zu solchen sporadischen Infektionen auch eben auf dem Luftweg kommt. Und deswegen glaube ich, hat sich auch in den letzten Tagen und Wochen die Debatte in die Richtung bewegt. Also ich, wenn ich ehrlich bin, ich erwarte eigentlich, dass in den nächsten Tagen vielleicht auch, auch bei uns, aber in den USA zum Beispiel, dann auch angewiesen wird, jeder angewiesen wird, eine Maske zu tragen, sobald er aus dem Haus geht, ähnlich wie das in Österreich ja gehandhabt worden ist bis jetzt. Das würde mich nicht wundern, weil das CDC, die Centers for Disease Control und auch die Nationale Akademie in den USA inzwischen ihre Haltung zu der Frage eben auch so dahingehend geändert haben und eigentlich es für sehr plausibel halten, dass diese Airborne Infection auch möglich wird.
Nun gibt es ja gerade auch in den asiatischen Kulturen ohnehin schon eine große Bereitschaft, auch während der Grippesaison zum Beispiel eine Maske zu tragen. Wie ist das denn jetzt mit dem SARS-CoV-2-Virus im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen, die man schon kennt? Ist das ähnlich mit der Übertragung oder ist es jetzt noch, scheint es noch gefährlicher zu sein, diese Übertragung auf dem Luftweg? Gibt es da Vergleiche?
Du sprichst auf das eine Paper an in Nature Medicine, das ich auch mitgebracht habe. Über das habe ich auch am Wochenende geschrieben. Das wurde am Freitag veröffentlicht. Man hat schon natürlich diese Fragen schon sehr lange gestellt. Und man hat auch Experimente früh angefangen. Zum Beispiel Hongkonger Wissenschaftler haben vor 5 Jahren angefangen, Geräte zu bauen. So eine Art umgekehrter Inhalator, Luftabsaugmaschine, mit der man dann testen kann, wie das nun ist, wenn man als Infizierter atmet, wenn man spricht, wenn man hustet und niest, und dann kann man natürlich auch testen, wie das ist, mit oder ohne Masken. Und jetzt ist eben diese eine Studie aus Hongkong auch veröffentlicht worden und es kam raus, man hat verschiedene Infizierte dann auch untersucht, also Influenza-Kranke, Grippe-Kranke sprich, oder eben die normalen Erkältungskranke, mit Rhinoviren infizierte Menschen und eben auch mit Coronaviren infizierte Menschen, wenn auch nicht SARS-CoV-2, um das es jetzt ja geht, sondern ältere, längst etablierte Coronaviren in der Bevölkerung. Aber die sind ganz ähnlich auch vom Aufbau und von der Größe, also physikalisch ganz ähnlich. Und man hat dann untersucht und hat festgestellt, dass OP-Masken, diese chirurgischen Masken, tatsächlich bei Coronaviren jedenfalls einen sehr viel besseren Schutz als bei Influenzaviren oder Rhinoviren bietet, was gewissermaßen die Übertragung von virenhaltigen Tröpfchen angeht. Bei Coronaviren werden tatsächlich durch dieses Vlies in der Maske besser abgehalten. Das heißt, jemand, der infiziert ist, stößt weniger Virusmaterial aus. Das ist die Aussage, und das ist auch wieder gewissermaßen ein Argument für die Maske, was natürlich diese Studie überhaupt nicht sagt und was eigentlich keine einzige Studie sagt bis jetzt, ist, können diese Masken einen Nicht-Infizierten schützen, vor einer Ansteckung schützen. Das ist eben auch ein Knackpunkt, den viele angesprochen haben in der Maskendiskussion. Es nützt ja nur dem, der quasi infiziert ist. Der infiziert ist, dem nützt es, der trägt es sinnvollerweise, damit er nicht zur Verbreitung des Virus beiträgt.
Aber ist dann überhaupt schon ausreichend verstanden, wie infektiös diese Aerosole und die Tröpfchen sind? Also wie viel Teilchen, wie viel Tröpfchen man abbekommen muss, um sich tatsächlich anzustecken? Oder ist es vielleicht so, dass man überhaupt gar nicht krank wird, auch wenn man mitten im Sprachradius eines entsprechenden infizierten Superemitters steht? Also weiß man da schon mehr?
Ja, das ist einer der Knackpunkte bei allen Studien. Eigentlich alle Studien, die man bis jetzt lesen konnte, haben Virusmaterial nachgewiesen, auch eben in Aerosolen. Aber sie haben nicht nachweisen können, ob es tatsächlich infektiöses Material ist, ob man damit wirklich jemanden anstecken kann. Das weiß man im Prinzip nicht. Es gab ein Experiment, auch das werde ich in den Shownotes dann aufführen, mit Frettchen, die man jetzt auch vor wenigen Tagen erst veröffentlicht, als Tiermodell etabliert hat. Frettchen werden schon länger in der Infektionsforschung eingesetzt, experimentell. Und da hat man den Versuch gemacht, diese Frettchen zu infizieren. Man hat es geschafft und hat untersucht, wie sie sich gegenseitig infizieren, und hat einen Versuch unternommen, dass man getrennte Frettchen quasi, die nur über den Luftstrom verbunden waren, ob die auch infiziert angesteckt werden konnten. Und das Ergebnis war meiner Meinung nach nicht eindeutig, was ich auch gelesen habe von Experten, die sich das Paper angesehen haben. Ist nicht so überzeugend, dass es tatsächlich zu einer Aerosolübertragung gekommen ist. Aber Fakt ist eben auch, dass diese Tiere, die man am anderen Ende des Raums quasi dann untersucht hat, dass man da RNA-Material von den Viren gefunden hat, dass man sogar bei einem Tier Antikörper gefunden hat, wenn auch in sehr geringen Mengen, die gar nicht für eine Infektion sprechen. Aber es bleibt so vieles unklar bei diesem Experiment, dass man sagen muss, das ist sicher kein Beweis, dass infektiöses Material tatsächlich über die Luft übertragen worden ist. Das muss alles erst noch geklärt werden. Es ist natürlich, die Zeit rennt ein bisschen davon, das ist auch klar. Man kann das alles nicht in kürzester Zeit erforschen, und man wird auch keine sinnvollen Ergebnisse bringen. Deswegen ist meiner Meinung nach auch die Schlussfolgerung, die Leopoldina aus all den Unklarheiten, die da noch bleiben, was das Virusmaterial und die Infektiosität angeht, eigentlich am plausibelsten. Und das heißt, dass man einen Mund-Nasen-Schutz eigentlich natürlich in erster Linie einsetzen sollte, um nicht zur Verbreitung des Virus beizutragen, und zwar draußen, wie eben auch im Betrieb, auch in der Schule oder eben auch in Zügen und Bahnen. Dass man damit mittelbar, also indirekt quasi auch sich selber schützt, weil man nämlich die Ausbreitung des Erregers tatsächlich einschränkt. Und damit ist es quasi auch eine Art von Eigenschutz, den man betreibt, wenn man eine Maske trägt. Das finde ich eigentlich am plausibelsten nach allem, was ich gelesen habe. Und das scheint mir auch im Moment so grosso modo der Tenor aus der Wissenschaftscommunity zu sein. Eine Maske zu tragen ist einfach auch deshalb plausibel, weil wir inzwischen wissen, dass viele der Ansteckungen eben durch Infizierte geschehen, die noch keine Symptome zeigen oder die vielleicht nie Symptome zeigen und die gar nicht wissen, dass sie krank sind, die also nicht husten, nicht niesen, sondern die einfach infiziert sind und die das Virus dann über Tröpfchen oder eben unter Umständen auch in seltenen Fällen über Aerosole weitertragen.
Also um das nochmal zusammenzufassen, neue Studien zeigen, dass Tröpfchen und Aerosole, die Viren enthalten, nicht nur beim Niesen und Husten, sondern auch beim Sprechen in großen Mengen erzeugt werden, dass Luftströme eine große Rolle spielen. Das war diese Klinikstudie, die gezeigt hat, dass sich virenhaltiges Material vor allem da ansammelt, wo die Luftströme hingeführt werden. Und dann gab es noch diese Tiermodellstudie, die Anhaltspunkte dafür gibt, dass tatsächlich eine Übertragung der Krankheit über den Luftweg möglich ist, auch wenn es da noch einige Fragezeichen gibt. Also deine zusammenfassende Empfehlung, Maske tragen schadet nicht, kann man das so
vielleicht das kann man so sagen. Ich würde es aber durch eines ergänzen. Ich würde sagen, Masken tragen schadet nicht. Auch übrigens die selbstgebastelten Masken haben durchaus Wirkung, wie man in verschiedenen Experimenten auch hat zeigen können. Aber vor allem, glaube ich, ist Abstand halten das Gebot der Stunde. Ich glaube, Abstand halten ist vielleicht die viel stärkere Maßnahme als die Maske. Und das wird wahrscheinlich dann auch, wenn wir jetzt diese Übergangsphase bekommen, in dem der Lockdown gelockert wird, auch eine wichtige Rolle spielen, dass wir tatsächlich davon eben nicht abgehen können. Wir können nicht, wenn wir eine Maske tragen, plötzlich auf die Leute wieder zugehen und der Kassiererin im Supermarkt ins Gesicht blärren. Das sollte nicht sein. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Botschaft, die man immer wieder auch von den Experten hört.
Gut, das nehmen wir dann jetzt mal in diese Woche mit und halten uns dran. Vielen Dank, lieber Joachim. Das war der Podcast FAZ Wissen. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich verabschieden uns und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Also wir sagen Tschüss und bleiben Sie gesund.
Tschüss zusammen, gesund bleiben.